Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, vielleicht hat der eine oder die andere schon einmal die folgende Situation erlebt. Ich besuchte einen Fachkongress in der malerischen Stadt Ravensburg in Oberschwaben und blieb einige Tage länger. Diesen Entschluss fassten noch einige andere Kollegen. Wir verabredeten uns zum Abendessen. Es kam zu einem Gespräch über die Grundlagen unseres Handelns, Tuns und Wollens. Und als ich bekannte, dass ich praktizierender Christ bin, trat unter den gestandenen Nervenärzten betretenes Schweigen ein. Und einer stellte die Frage: Wie kann ein so rationaler Mensch wie Sie an einen Gott glauben? Ich habe es wohl geschafft, es hinreichend zu erklären. Denn bei den folgenden Kongressen wurde ich oft auf diese Begegnung angesprochen. Und warum ich Ihnen das erzähle? Der Apostel Paulus hat eine solche Situation oft erlebt. Und diese Erlebnisse sind wohl die Grundlage des heutigen Predigttextes. Er steht im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 1, Verse 13 bis 17. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden, Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, euch auch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Gemeinde, der Römerbrief gilt als ein Hauptwerk des Neuen Testaments und als die zentrale Botschaft des Apostels Paulus. Er hat viele bedeutende Theologen herausgefordert, sodass zahlreiche Kommentare verfasst wurden. So berichtet der Kirchenvater Augustinus von Hippo, dass seine Bekehrung zum Christentum auf dem Römerbrief beruht. Und Martin Luther entwickelte seine Rechtfertigungslehre aus dem Römerbrief. Somit ist dieser maßgeblich für die Reformation. Entstanden ist er wahrscheinlich um das Jahr 55 in Korinth. Paulus hielt sich dort häufig und gerne auf. Es gab eine bedeutende christliche Gemeinde. Denken wir nur an die beiden Korintherbriefe. Und hervorragende Verkehrsverbindungen. Schließlich liegt Korinth auf der Landenge zwischen Athen und dem Peloponnes. Mit dem Schiff kam man auf der einen Seite in das östliche Mittelmeer, auf der anderen Seite konnte man in Richtung Italien fahren. Und Paulus bevorzugte solche verkehrsgünstigen Orte wie Korinth, aber auch Ephesus oder Thessaloniki. So konnte er durch Boten die Beziehung zu seinen Gemeinden stärken und ausbauen. So wie es in der Kirchengeschichte geschildert wird, plante Paulus von Korinth aus, mit einer Kollekte zur Urgemeinde nach Jerusalem zu ziehen. Dann wollte er sich weiteren Aufgaben widmen. Er beabsichtigte, im westlichen Mittelmeer in Hispanien zu missionieren. Dabei plante er, sich in Rom eine Basis zu schaffen. Wie wir wissen, kam es anders. Er erreichte zwar Rom, aber als Gefangener. Nach seiner Verhaftung in Judäa konnte er als römischer Bürger an den Kaiser appellieren. Wahrscheinlich starb er unter Kaiser Nero als Märtyrer. Rom hatte schon lange eine bedeutende jüdische Gemeinde. Dies war der Nährboden, auf dem die christliche Gemeinschaft entstand. Sie war dezentral organisiert, also in Hausgemeinden, die nur locker verletzt waren. Wollte Paulus ihnen eine Struktur geben? Wir wissen es nicht. Wir können aber vermuten, dass der Brief an die Römer seine Vorstellungen den dortigen Gemeinden als Richtschnur dienen sollte. Und daher ist er auch für uns von großer Bedeutung. Aber nun zum Text. Hier sticht zuerst ein zentraler Satz ins Auge. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Eines muss ich hier vorausschicken. Wir heute lebende Menschen kennen das Evangelium als Abschnitt der Bibel. Sorgfältig herausgegeben von studierten Theologen unter strenger Beobachtung von Wissenschaftlern und kritischen Gläubigen. Jederzeit verfügbar und einsehbar. Zur Zeit des Paulus gab es das alles noch nicht. Es gab Traditionen von Erzählungen und wahrscheinlich auch schon Sammlungen von Jesusworten. Die Zusammenstellung setzte erst Jahrzehnte später ein. Also konnte Paulus nur von meisten mündlichen Berichten wissen. Diese stammten aber meist von Augenzeugen. So hatte er uns gegenüber einen großen Vorteil. Er kannte nicht nur die Botschaft, sondern auch den emotionalen Kontext. Den müssen wir Nachgeborenen uns erst mühsam erschließen. Aber warum sollte sich Paulus des Evangeliums schämen? Weil das Evangelium im damaligen Jahrmarkt der Religionen etwas völlig Neues und anderes war. In der Antike wurden zahlreiche Götter verehrt. Jeder hatte seinen eigenen Bereich, für den er zuständig war. Sie wurden durch Statuen repräsentiert und hatten als Kultorte Tempel mit einer Priesterschaft, die mit Opferkulten die Verbindung daherstellten. Alles dieses gab es im neu entstehenden Christentum nicht. Keine Tempel, keine organisierte und bezahlte Priesterschaft, keine blutigen Opferkulte. Dass dies später anders aussah, konnte Paulus noch nicht ahnen. Die Botschaft Jesu verlangt also von den Anhängern, dass sie sich neu orientierten und ein Leben außerhalb der üblichen Normen und Regeln führten. Es gab sicherlich einige, die diesen Entschluss, der mit der Taufe bekräftigt wurde, bereuten. Oder einige, die auf innere Distanz gingen. Denn als Christ war man damals Außenseiter. Man konnte nicht bei den Göttern schwören, also keinen rechtsverbindlichen Handel abschließen. Dieser wurde schließlich mit einem Opfer bekräftigt. Wir können uns ausmalen, dass damals viele Christen ihren neuen Glauben eher im Verborgenen ausübten und ihn vor ihren Mitmenschen zu verbergen suchten. Hier bezieht Paulus eine Gegenposition. Er tritt offensiv auf. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er fordert seine Leser und Hörer auf, ihre Glaubensüberzeugung auch öffentlich bekannt zu geben. Denn er weiß eines, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und damit weiß er sich auf der sicheren Seite. Denn schon bei Lukas lesen wir im Kapitel 9, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Menschensohn sich schämen. Deshalb habe ich Ihnen auch zu Beginn der Predigt die kleine Geschichte von meinem Erlebnis nach einem wissenschaftlichen Kongress erzählt. Als Ermutigung, auch im Alltag den Glauben zu bekennen und sich nicht hinter falscher Scham zu verstecken. Und diese Kraft Gottes ist durchaus spürbar. Paulus hat dies mehrfach verspürt. Zum einen, als er diese Kraft als Bedrohung seiner Existenz erfuhr. Auf dem Weg nach Damaskus holt ihn diese Kraft im wahrsten Sinn des Wortes vom hohen Ross und ließ ihn hart auf den Boden der Tatsachen stürzen. Der vorher so arrogante und selbstherrliche Verfolger der Christen wurde vorübergehend blind und hilflos. Und in der Folge bescheiden und gläubig. Diese Kraft ließ ihn aber auch den größten Schwierigkeiten überstehen. So schildert er selbst im zweiten Brief an die Gemeinde von Korinth: mehr Mühsal, mehr Gefangenschaft, unzählige Schläge, oft in Todesgefahr. Dreimal bekam ich die Prügelstrafe, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf offener See. Wir sehen also, die Kraft Gottes hilft uns zwar in der Not, sie ist aber kein Wellnessprogramm. Das Christentum ist keine Kuschelreligion und schon gar nicht ein Rundum-Sorglos-Paket. Zum Nulltarif ist es nicht zu haben. Aber Paulus kennt auch die großen Vorteile seiner Religion. So erlebt er eine mehrfache Befreiung. Eine Befreiung vom ewigen Tod, eine Befreiung von der Sünde und eine Befreiung von dem Zwang des Gesetzes. Und eine Befreiung zum Leben im Geiste Gottes. Und so ist er zu einer heiteren Gelassenheit fähig, die ihn auch die größten Widrigkeiten ertragen lässt. Er lebt aus der Hoffnung und der Zuversicht. So bringt er es im zentralen Kapitel, dem Kapitel 8, im Römerbrief, Vers 31, zum Ausdruck. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Und fährt wenig später fort, denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und hier sei mir eine kleine Randbemerkung gestattet. Wenn ich mir Paulus in einem Zustand heiterer Gelassenheit vorstelle, so ist dies eine Geisteshaltung, die in der Antike als erstrebenswert galt. Und auch heutzutage ist ein Charakteristikum von Fundamentalisten und Extremisten, dass sie gänzlich humorlos sind. Liebe Gemeinde, der Römerbrief wendet sich zuerst an die Gemeinden in der Hauptstadt Rom. Rom war eine heterogene Stadt mit vielen Völkerschaften aus dem gesamten Römischen Reich und sogar darüber hinaus. So nimmt es nicht Wunder, dass Griechen und Nichtgriechen angesprochen werden. Sie alle sind aber Heiden. Wir dürfen hier nicht die heutigen, uns gewohnten Maßstäbe anlegen. Als Heiden waren damals die Nichtjuden gemeint und nicht wie heute üblich die Nichtchristen. Und Paulus verstand sich als Apostel für alle Völker, für Juden und für Griechen und Nichtgriechen. Somit sind wir, Sie und ich, aber auch alle Menschen auf dem gesamten Erdkreis einbezogen. Paulus sah seinen Auftrag darin, allen Völkern das Evangelium zu predigen. Also auch uns, die wir inzwischen in einem mehrheitlich nichtchristlichen Land leben. Tun wir es ihm nach, indem wir unseren Glauben bezeugen und vor allem unserem täglichen Leben vorleben. Und wenn Sie also heute oder in den nächsten Tagen einen wertvollen Römerbrief nachlesen wollen und die Bibel in die Hand nehmen, hat diese Predigt viel erreicht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen.